Gesund.
Und gesund. Besser leben. Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Mit Professor Dr. Thomas Kurscheid
und Dr. Gerd Würz.
Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Gesund und Gesund. Mein Name ist Dr. Gerd Würz. Ich bin Neurophysiologe und Digital Health Experte und mein Spezialgebiet ist die Zukunftsmedizin.
Hallo auch von mir, Professor Dr. Thomas Kurscheid. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Ernährungs- und Sportmediziner. Mein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin.
Gemeinsam sind Sie das Team
Gesund
und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
Besser und länger leben, das ist auch in der heutigen Folge die Mission, die wir für Sie verfolgen. Dazu beantworten wir Ihre Fragen und gewähren Ihnen Einblicke in die Praxis, die den Blick öffnen soll für eine Medizin, die mit Rezeptblock, Faxgerät und Stethoskop nur noch sehr wenig zu tun hat.
Wir geben Ihnen Antworten auf Fragen, die Ihnen bei jedem Arztbesuch unter den Nägeln brennen, die Sie aber wahrscheinlich nie gestellt haben oder sich getraut haben zu stellen, weil einfach zu wenig Zeit dafür war. Wir stellen Ihnen außerdem wie immer spannende Innovationen in der Medizin vor, die Sie neugierig machen sollen auf das, was bereits möglich ist und möglich wird.
Zum Beispiel, was kann ich tun, um mich vor Demenz zu schützen? Oder gibt es auch Mittel und Wege, einem Schlaganfall vorzubeugen? Das sind zwei Themen, mit denen wir uns in den vergangenen Folgen beschäftigt haben.
In dieser Folge reden wir über ein Thema, über das aktuell sehr viel in den Medien diskutiert wird, nämlich über Hitze und Kälte. Welchen Einfluss haben sie auf unsere Langlebigkeit?
Bevor es losgeht, schauen wir aber zunächst wieder mal, welche aktuellen Zuhörerinnenfragen uns in den letzten Wochen erreicht haben. Immer wieder bekommen wir ja Mails von Ihnen mit spannenden Fragen. Und diesmal geht's, wer hätte das ahnen können, Thomas, um das Thema Cannabis? Ja, wie gefährlich ist eigentlich Cannabis für die Gesundheit mal von einem Arzt, die Meinung? Und welche Wirkung hat das zum Beispiel auf das Autofahren? Zwei Fragen, aber ich denke, die kriegst du gemeinsam beantwortet, oder?
Ja, also ich finde das ein sehr interessantes und gutes Thema, was ich auch in der Praxis häufig höre. Da haben wir erstmal die gesundheitliche Gefährlichkeit und da zeigen wirklich alle Studien, dass Cannabis nicht so gefährlich ist wie Alkohol. Vor allen Dingen, und das ist mir ganz wichtig, wenn die Qualität stimmt. Das ist für mich das allerwichtigste Argument. Beim Alkohol zum Beispiel will ich ja auch wissen, wenn ich mir im Geschäft eine Flasche kaufe, dass die Qualität stimmt und ich nicht blind werde, weil Methylalkohol drin ist. Wir erinnern uns vielleicht an die Zeiten der amerikanischen Prohibition und die Schilderungen, da braute jeder selber was im eigenen Keller und das ging dann oft schief. Und so ist es natürlich auch beim Cannabis, da soll bitte nichts anderes drin sein außer Cannabis. Und dann gibt es noch die gesellschaftliche Gefährlichkeit, wie viel Gewaltdelikte passieren zum Beispiel unter Alkohol. Der macht wirklich viele aggressiv. Beim Cannabis hingegen wird man eher ruhig und schläft, schädigt aber nicht andere. Das ist für mich tatsächlich eher ein Argument, wenn man schon sich unter Drogen setzen will, dann das mit Cannabis zu machen. Jetzt kommen wir zum Autofahren. Generell gilt natürlich wie beim Alkohol, wenn gekifft wurde, bitte nicht Autofahren. Es gibt in der Rechtsprechung einen niedrigen Grenzwert von 1 Nanogramm pro Milliliter Blut. Man kann das also im Blut testen, ob da jemand auch fahrtauglich ist oder nicht. Hier wird allerdings diskutiert, weil dieser Wert ist sehr niedrig, angesetzt, den hochzusetzen. Aber das wird komplizierter noch. Das ist nämlich so, bei chronischem Konsum kann der Wert extrem lange hoch bleiben, also bis zu 10 Tagen, wo ich gar nicht mehr gekifft habe. Und vor allen Dingen liegt dann gar keine Wirkung mehr vor. Also chronische Konsumenten haben dann häufig noch so einen Rest im Blut, ohne fahruntüchtig zu sein, weil das die ganze Zeit aus dem Bindegewebe wieder zurück ins Blut diffundiert. Also hier wird tatsächlich noch nach einem verlässlichen Test gesucht.
Eine sehr ausführliche Antwort. Und weißt du was, mir fallen zu diesem Thema gleich 10 weitere Fragen ein. Und ich finde, wir sollten mal darüber nachdenken, eine eigene Folge über Cannabis
das,
zu machen,
ja,
oder?
Ja, das ist sicherlich wert. Das bewegt wirklich viele Leute, viele Patienten. Ich merke das hier jeden Tag in der Sprechstunde.
Also, daran denken wir. Und ich hoffe, dass wir jetzt für die vielen Hörer und Hörerinnen, die diese Fragen gestellt haben, schon mal eine gute erste Antwort gegeben haben. Und damit der kleine Teaser. Wer weiß, vielleicht gibt es demnächst eine eigene Folge zu dem Thema Cannabis.
Fragen an Gesund und Gesund. Besser leben.
Mit Kurscheid und Wirz.
Unter www.gesundundgesund.de.
Thomas, wenn ich meine ernsthaften Recherchen betreibe über Medizin der Zukunft, dann gucke ich immer auf die Zeitung mit den 4 Buchstaben und viele andere, bunte, Gala und so weiter. Und ich sehe immer Eistonnen und Saunen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, um das Thema Hitze und Kälte kommt man im Moment nicht drum rum.
Das ist richtig. Da ist wirklich ein richtiger Hype um das Eisbaden entstanden. Also darunter versteht man eben, ja, bei kalter Außentemperatur in noch kälteres Wasser zu steigen mit dem Ziel, das körperliche und geistige Wohlbefinden zu steigern.
Ja, und wie gesagt, man liest gefühlt ganz viel und über nichts anderes mehr. Und deswegen möchte ich mit dir heute dieses Thema einmal genauer unter die Lupe nehmen, weil ich weiß, du bist ein Experte für Hitze und Kälte. Und vor allen Dingen, wie wirkt das jetzt medizinisch auf unsere Gesundheit? Und kann sich das auch auf unsere Langlebigkeit auswirken? Ich weiß, ich habe sie immer gesehen und bin immer schnell dran vorbeigelaufen. Du hast in deiner Praxis eine Ganzkörperkältekammer. Und als du mir mal erzählt hast, dass die auf minus 110 Grad runterkühlt, habe ich gedacht, hoffentlich sagt er mir nie, geh mal da rein.
Genau. Ich kann es auch immer nur empfehlen. Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ich habe ja daneben dann auch nochmal eine Sauna. Also man hat da wirklich ein Temperaturspektrum, einen Unterschied von 200 Grad. Und bis jetzt habe ich es eigentlich ganz gut ausgehalten.
Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen gesund und gesund ohne Kosten zur Verfügung stellen können. Aber es gibt natürlich für so einen schönen Podcast hohe Produktionskosten. Und damit die gedeckt werden können, sind wir ganz froh, dass wir Partner gefunden haben, die uns dabei unterstützen. Und einer dieser Partner ist Epigenics.
Gesund und gesund. Werbung.
In der Welt der Altersforschung und Gesundheitsoptimierung gibt es mittlerweile immer mehr Produkte und man verliert schnell mal den Blick für das Wesentliche. Heute möchten wir Ihnen deshalb unsere Empfehlung ans Herz legen. Zellboost von Epigenics. Epigenics hat sich zum Ziel gesetzt, die neuesten und effektivsten Erkenntnisse der Langlebigkeitswissenschaft in wirksame Produkte zu übersetzen. Das ist dem Unternehmen meiner Meinung nach mit dem Produkt Zellboost gelungen. Zellboost vereint 10 wirksame Mikronährstoffe aus der Alters- und Langlebigkeitsforschung. Die Formulierung enthält unter anderem Spermidin, Alpha-Ketoglutarat sowie den NAD-Plus-Booster. Zellboost wurde zusammen mit Ärzten und Pharmazeuten entwickelt und bietet eine einfache und alltagstaugliche Möglichkeit, den Körper optimal zu unterstützen und die Zellalterung zu verlangsamen. Ich habe die Epigenics-Gründerin Dr. Maria von Wettern kennengelernt und mich von der Mission und dem Produkt überzeugen können. Und deshalb habe ich auch für unsere heutigen Hörer und Hörerinnen einen exklusiven Rabattcode von Epigenics erhalten. Mit dem Code JUNG15, alles klein und aneinander geschrieben, erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre erste Bestellung. Also nutzen Sie diese Gelegenheit, um von den neuesten Durchbrüchen in der Altersforschung zu profitieren und einen Schritt in Richtung eines längeren, gesünderen Lebens zu machen. Besuchen Sie epigenics.de, um mehr zu erfahren und Ihren Zellboost noch heute zu sichern. Mit dem Code JUNG15. Alle Infos zu dem Angebot finden Sie natürlich auch in den Shownotes unseres Podcasts.
Die Frage.
Eisbaden, Sauna und Co. Welche Auswirkungen haben Kälte und Hitze eigentlich auf unsere Gesundheit?
David Beckham macht es zum Beispiel. Lady Gaga tut's auch. Und Madonna ist natürlich auch dabei. Eisbaden. Neulich las ich einen Artikel über Wim Hof. Der hat das Eisbaden zu seinem Business gemacht. Ne? Ein 64-jähriger Niederländer, der wird ja auch der Eismann genannt. Der läuft über schneebedeckte Gipfel. Ich glaube, der ist in kurzen Hosen auf den Kilimandscharo. Der geht mit nacktem Oberkörper bis zu 112 Minuten, habe ich mal gelesen, bis zum Hals in Eiswürfel gefüllten Container. Irre. Erzähl mal, bist du auch schon mal unter die Eisbader gegangen? Hast du das auch schon mal gemacht?
Nee, Eisbaden nicht, aber kaltes Wasser ja. Ich bin aber allerdings oft in meiner Kältekammer bei minus 110 Grad, was man so ein bisschen vergleichen kann. Und habe dann eben so eine Biosauna stehen. Das heißt, da haben wir wirklich diesen Temperaturunterschied von minus 110 bis plus 90, also 200 Grad. Bis jetzt vertrage ich das ganz gut, aber Eisbaden ist trotzdem nochmal irgendwie heftiger, weil Wasser natürlich die Energie viel mehr absaugt durch die Dichte des Wassers vom Körper. Also der kühlt viel schneller aus, als das bei minus 110 Grad Luft ist, wie in der Kammer. Ne?
Dieses Eisbaden ist ja offensichtlich ein Thema. Ich habe gelesen, vor ein paar Wochen gab es ein paar tausend Kälteschwimmer im estnischen Tallinn. Die sind bei der Winterschwimm-Weltmeisterschaft angetreten, bei einer Wassertemperatur 0 Grad und zwar ohne Neoprenanzug, also mit ganz normaler Badebekleidung. So, was steckt jetzt eigentlich aus deiner Sicht dahinter? Ist das jetzt so ein kurzfristiger Hype oder kann man tatsächlich was für seine Gesundheit tun? Wirkt sich das positiv auf Atemwegsinfektionen aus? Ich habe gerade Husten, sollte ich damit in so ein Kältebad gehen?
Die Fakten.
Ja, in einer umfangreichen Analyse aus dem Jahr 2022 werteten übrigens norwegische Mediziner von der Arktischen Universität Tromsø gut 100 Studien über die Effekte von Eis- und Kältebädern aus. Und neben der hinlänglich bekannten körperlichen Sofortreaktion, also der Puls und Blutdruck steigen, Hautgefäße werden enger und die Muskeln fangen an zu zittern und so weiter, kann das Winterschwimmen gemäß der Analyse beispielsweise den Zucker- und den Fettstoffwechsel, also vor allen Dingen das Cholesterin, günstig beeinflussen. Also Cholesterin sinkt, das sehe ich übrigens auch bei Besuchern in der Kältekammer. Weiterhin heißt es, dass dank der wiederkehrenden Kältereize Insulin im Körper besser wirkt und die molekularen Stoffwechselprozesse in den Fettzellen umgestellt werden, was letztlich das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten senken könnte. Denkbar ist aber auch, muss man sagen, dass sich hormonelle Effekte wie ein erhöhter Noradrenalinspiegel nach dem Eisbaden günstig auf Psyche und Schmerzempfinden auswirken. Und das ist auch bei unserer Kammer so, also wirklich antidepressiv und schmerzlindernd wirken. Deswegen ist das auch empfehlenswert für Patienten, die zum Beispiel Rheuma oder Fibromyalgie haben, sich dieser Kälte regelmäßig auszusetzen.
Meine Güte, was für eine Menge an Wirkungen. Also das müssen wir gleich mal ein bisschen auseinanderarbeiten und einzeln darauf eingehen. Also Eisbaden als Diabetesprophylaxe, das könnte ja ein ganz großer Knaller sein.
Die Vision.
Das, was du eben erzählt hast, Thomas, das klingt so positiv. Gibt es denn keine gegenteiligen Stimmen?
Doch, durchaus, die gibt es. Und zwar dieser plötzliche Temperaturstress beim ersten Kontakt mit diesem eiskalten Wasser, das wird übrigens auch Kälteschock genannt, kann zu einer wirklich heftigen Herz-Kreislauf-Belastung führen, mit der Folge, dass der Herzschlag in die Höhe schnellt. Taucht man dann noch das Gesicht und den Kopf ins Wasser ein, wird das Herz jedoch durch den Tauchreflex wieder gebremst. Das ist eine gegenläufige Reaktion, die das Risiko für Herzrhythmusstörungen deutlich steigern kann. Das muss man also beachten. Ich empfehle deswegen auch, Gesicht bitte draußen lassen erstmal, zumindest am Anfang.
Und ist das noch so, dass man mit Extremitäten anfängt, also Beine, Arme zuerst und danach den Rest?
Ja, man muss sich da wirklich ganz vorsichtig rantasten, auch nicht gleich volle Suppe 0 Grad, sondern erstmal vielleicht mit 16, 17 Grad anfangen und sich langsam nach unten arbeiten, temperaturmäßig, ne?
Ich versuche das mal mit Dusche auf kalt drehen morgens und gucke dann immer auf die Uhr, wie lange ich durchhalte. Aber ich verrate jetzt nicht, wie lange. Das ist echt kurz.
Ja, aber auch das ist schon mal so ein schöner Schritt, sich da mit vertraut zu machen, genau.
Aber ich schlussfolgere jetzt mal daraus, dass Menschen, die ohnehin an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, sich auf keinen Fall ans Eisbaden machen sollten. Oder erstmal einen Experten, einen Mediziner wie dich befragen sollten.
Ja, ganz genau. Also zumindest ist große Vorsicht geboten. Das Gesicht sollte, wie gesagt, erstmal draußen bleiben. Und auch wer sich sonst als eher untrainiert bezeichnen würde, sollte vorher mit seinem Arzt sprechen. Bei den eben angesprochenen Weltmeisterschaften in Tallinn zum Beispiel mussten die Winterschwimmer, die eine längere Wettkampfstrecke schwimmen wollten, vor dem Start ein EKG, also eine Herzuntersuchung, vorweisen, um ihre Herzgesundheit zu belegen. Am besten sucht man sich wirklich eine Gruppe mit Instruktor aus und tastet sich so langsam ran. Also es gibt zum Beispiel Wim Hof-Instruktoren, mein Kollege Dr. Geige in meiner Praxis ist zum Beispiel so ausgebildet. Dann ist man wirklich in guten Händen, dann ist ein Arzt dabei. Wenn dann was ist, kann man auch sofort eingreifen. Und er weiß eben auch, wie man sich da langsam rantastet.
Ich habe dir eben schon erzählt, wie ich es mache. Aber gibt es denn so aus deiner Sicht Mittel und Wege, sich ganz langsam an diese Kälte heranzutasten, ohne direkt in so ein Eisloch zu springen?
Ich würde empfehlen, dass Anfänger sich schon im Herbst an die sinkenden Wassertemperaturen gewöhnen und sich mit kalten Duschen, wie du es eben auch geschildert hast, zu Hause vorbereiten. Wer schließlich wirklich in einen kalten See oder ins eiskalte Meer steigt, sollte dies erstens nie alleine machen, deswegen Gruppe ist immer gut, und zweitens nur so lange darin bleiben, wie es angenehm ist, und nicht zu stark auskühlen. Das mit dem angenehm ist so ein Ding, das ist am Anfang eigentlich nie angenehm, aber wenn man dann rauskommt, dann merkt man, wow, was man auf einmal für eine tolle Laune hat. Es geht einem gut und man fühlt sich warm an, weil natürlich diese Hyperämie, diese verstärkte Durchblutung der Haut dann auch einsetzt.
Ich habe mal irgendwo gelesen, man sollte nie länger drin bleiben, als die Temperatur des Wassers ist. Also gut, bei minus 110 Grad dürfte man gar nicht reingehen, aber ist das so? Also 10 Grad Wasser kann man 10 Minuten drin bleiben und 1 Grad Wasser eine Minute.
Ja, so ungefähr, ne? Aber 10 Minuten in 10 Grad ist schon mal so ein Ding, ne? Also das ist, ist schon nichts für Anfänger, ne?
Wim Hof würde das machen.
Ja, ja, locker, locker. Also der hält, glaube ich, auch den Rekord, wenn ich es richtig im Kopf habe, 50 Meter unter der Eisdecke in der Antarktis durchtauchen in der Badehose. Also das muss man erstmal hinkriegen.
Ja. Aber trotzdem, halten wir fest, wie du gesagt hast, Eisbaden kann Glücksgefühle auslösen. und der Gesundheit nutzen. Aber es gibt auch Gefahren, ne? Insbesondere wenn man vorbelastet ist, also in jedem Fall vorab mit dem Arzt reden. Jetzt kommen wir mal zum Thema Hitze, das andere Extrem. Mhm. Dazu gibt es wahrscheinlich auch eine ganze Menge Interessantes zu sagen.
Naja, beim Thema Hitze denkt man ja immer zu Recht auch an das Thema Saunen und das hat in Deutschland ja schon eine wirklich lange und große Tradition. Hierzulande zählen rund 32 Millionen Menschen zu den Saunagängern, laut des Deutschen Saunabundes. Und es gibt rund 10.000 öffentliche und 1,7 Millionen, ich habe das mal nachgelesen, private Saunen, das hätte ich nie gedacht, das ist eine ganze Menge. Damit sind wir Deutsche wirklich Vize-Weltmeister hinter den Finnen.
Sauna klingt ja irgendwie komisch, ne? Aber das ist tatsächlich ein finnisches Wort, das heißt Schwitzstube. Also wir könnten auch sagen, wir gehen jetzt in die Schwitzstube.
Ja, das okay, das ist ein bisschen neu für mich, dass das übersetzt so heißt. Dafür weiß ich aber die Definition des Saunabundes und die heißt gesundheitsförderndes und entspannendes Heißluftbad, in dem Überwärmung und Abkühlung miteinander abwechseln. Eine schöne Definition des Saunens. Und konkret heißt das eben, wer nach dem Gang in die heiße Sauna ins Tauchbecken oder unter die kalte Dusche steigt, stärkt seine Abwehrkräfte, Giftstoffe werden ausgeschieden und die Haut wird zum Strahlen gebracht. Also nur Hitze alleine bewirkt übrigens kaum was. Es muss immer dieser Temperaturkontrast mit diesem Kältebad anschließend sein, ne? Damit eben die Gefäße aufgehen in der Hitze und bei der Kälte sich wieder zusammenziehen. Das ist das eigentliche Training.
Aha, das heißt also jetzt bei der Sauna im Gegensatz zum Kaltbaden braucht man diesen Kontrast. Wenn ich jetzt also extreme Kälte habe, diese minus 110 Grad, ich denke mal an eine Kältekammer, dann ist dieser Kontrast hoch genug, wenn ich dann wieder auf Zimmertemperatur zurückgehe. Also dann muss ich danach nicht in die Sauna.
Nee, genau. Also da ist ja die Arbeit des Körpers, dass der selber die Gefäße wieder aufwärmt und dann weitstellt. Also der sollte selber arbeiten. Deswegen, das hat der Kneipp ja schon gesagt, am Anfang in der Dusche fängt man herzfern an, also mit den Armen, mit den Beinen. Erstmal kalt, warm und dann das letzte Mal kalt und dann den Körper selber aufwärmen lassen. Das ist die Arbeit, die er selber verrichten muss.
Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Aber sag uns nochmal medizinisch, was kann das Saunieren?
Also auf den ersten Blick ist der Saunabesuch eine regelrechte Zumutung für den Organismus. Es ist Stress. In der klassischen finnischen Sauna liegen die Temperaturen zwischen 80 und 100 Grad. Bei so einer Temperatur, das weißt du, kann man sogar Fleisch garen, ja, so mild. Und bei dieser Hitze die eigene Körpertemperatur von 37 Grad halten zu können, produziert der Körper Schweiß. Also das ist dann diese Verdunstungskühle, die ihm da zugutekommt. Und ein halber Liter pro Saunagang Schweißverlust ist dabei keine Seltenheit.
Schafft es denn der Körper so, Gift aus dem Körper herauszuspülen? Also ist das Gift im Schweiß drin?
Ja, das ist so ein bisschen eine Fehlannahme, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. In einem Saunaschweiß sind nicht mehr Gifte enthalten als in anderen Körperflüssigkeiten. Natürlich will der Körper immer das, was er nicht braucht, loswerden. Im normalen Schweiß, aber auch im Saunaschweiß entschlacken oder entgiften kann man so nicht. Also wenn ich jetzt 2 Stunden in der Sauna bleibe, bin ich dann nicht sauberer, wie wenn ich jetzt nur 10 Minuten drin bleibe. Ne?
Also die gute Nachricht ist, mein Schweiß muss hinterher nicht in den Sondermüll.
Nee, das nicht genau. Also wir haben zum Glück auch Organe, die wirklich das Entgiften übernehmen. Dazu zählt natürlich die Niere und die Leber. Die entgiften ständig, auch wenn wir meinen, wir müssten heute irgendwelche Smoothies oder sonst was trinken, um immer zu entgiften, zu detoxen, wie man heute so schön sagt. Aber eigentlich machen das unsere Organe von alleine, wenn man sie denn lässt und nicht vergiftet, zum Beispiel durch eine Menge Alkohol, die arme Leber so ein bisschen in ihrer Funktion beeinträchtigt.
Okay, also ist es nicht so richtig das Entgiften, aber es gibt andere positive Effekte.
Ja, absolut. Also die Hitze weitet nachgewiesenermaßen die Blutgefäße. Das Herz schlägt schneller. Das ist wie so ein Trainingseffekt, wie so ein kleines Joggen. Und auch die Abkühlung zum Schluss lässt den Körper noch einmal ordentlich arbeiten. Und das insgesamt beeinflusst das Herz-Kreislauf-System eben günstig.
Da muss ich als Naturwissenschaftler natürlich sofort die Frage stellen, gibt es dazu Untersuchungen?
Ja, finnische Wissenschaftler haben nämlich...
Wer sonst außer Finnen, ne?
So. Genau. Also haben 2300 Männer über 20 Jahre nach ihren Saunagewohnheiten befragt. Außerdem dokumentierte man Todesfälle, Herzinfarkt und andere Herz-Kreislauf-Probleme. Die Ergebnisse erschienen übrigens 2015 in so einem ganz renommierten Fachmagazin im JAMA. Und regelmäßiges Saunen konnte das Risiko senken, an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Und eine weitere erst im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie zu dem Thema belegte positive Langzeiteffekte auf das Schlaganfallrisiko, also bei Frauen und bei Männern. Unter den Probanden, die 4 bis 7 Mal pro Woche schwitzten, das ist natürlich auch richtig viel schon, ne, lagen die Schlaganfallraten 60% niedriger als bei denen, die nur selten in die Sauna gingen.
Also überzeugende Ergebnisse aus diesen Studien. Aber jetzt kommt natürlich meine Frage, wie beim Eisbaden auch, gibt es Menschen, denen man von Saunabesuchen abraten sollte?
Das gibt's auf jeden Fall. Dazu zählen Bluthochdruckpatienten oder Menschen mit Herzkrankheiten. Die sollten vorher auf jeden Fall mit ihrem Arzt Rücksprache halten. Das Gleiche gilt übrigens auch für Diabetiker, die sich mit Insulin spritzen. Die Wärme führt da zu einer schnelleren Aufnahme des Medikaments ins Blut. Und wird die Therapie dann nicht angepasst, kann es zu einer Unterzuckerung kommen, was ja lebensgefährlich sein könnte. Und auch akut Erkrankte, zum Beispiel Erkältete oder die wirklich Fieber haben, sollten nicht ins Schwitzbad gehen.
Aha. Es gibt ja nicht nur die klassische finnische Sauna mit ihren 90 Grad, sondern es gibt ja auch noch so ein paar Varianten. Haben die Unterschiede? Also es gibt so eine Sauna, die hat nur irgendwie 50 Grad. Dann diese Rotlichtkabinen, die ja relativ preiswert sind, die man sich auch zu Hause hinstellen kann. Haben die andere Wirkungen als die klassische Sauna?
Tatsächlich. Also diese Rotlichtkabinen, die haben teilweise eine Frequenz im Rotlicht, dass gar nicht die Haut warm wird, sondern dass diese Strahlen erstmal ins Körperinnere eindringen und den Körper von innen aufheizen. Deswegen denkt man am Anfang, och, ist ja gar nicht so heiß. Aber wenn man da mal 5 bis 10 Minuten drin sitzt, merkt man, die Hitze kommt so von innen. Also ist schon anders. Und dann gibt's natürlich noch generell die Unterscheidung, ganz heiß, 100 Grad, das ist sehr belastend. Dann gibt's aber auch Biosaunen, die machen irgendwie bei 50, 60 Grad schon Schluss. Dafür kann man dann wiederum die Luftfeuchtigkeit etwas erhöhen. Das ist auch ein ganz wichtiger Parameter, das weiß man ja aus den Tropen. Also wenn es heiß ist und feucht, dann wird das ja als noch unangenehmer oder noch intensiver empfunden.
Also würdest du sagen, auch so eine Rotlichtsauna hat ähnliche Wirkungen, sie funktioniert zwar anders, aber ähnliche Wirkungen wie so eine klassische Sauna?
Ja, ähnlich, genau. Ja. Also es kommt mit Verzögerung dann doch zum Schwitzen von innen raus, ja.
Jetzt muss ich nur eine Frage stellen, die mir auf der Zunge brennt. Wenn ich in Hotels gehe oder so, dann sehe ich immer Dampfsaunen. Und bei Dampfsaunen, da sehe ich schon von außen durch die Glastür, wie mich so die Bakterien anlachen. Kann man gefahrlos in eine Dampfsauna gehen? Ich finde auch, wenn ich da reingehe, dann kriege ich sofort so Atemprobleme, ne? Weil dann die Luft so richtig dick ist.
Ja, das ist der Tropeneffekt, ne? Genau. Mhm. Aber es ist nicht so, dass dieser Dampf jetzt gesättigt ist mit Bakterien. Abgesehen davon, dass die meisten Bakterien ja tatsächlich auch ab 70 Grad oder um 70 Grad schon mausetot sind. Und wenn diese Sauna diese Temperatur erreicht, dann ist da keine Gefahr. Und es ist ja auch so, man atmet zwar diese Luft ein, aber es kommen ja hoffentlich vor allen Dingen gesunde Menschen in die Sauna, die dann eben, auch wenn sie mal husten, da nicht allzu viel Viren und Bakterien drin haben in der Außeratemluft.
Also kann man bedenkenlos reingehen.
Ja, also je kälter die Sauna ist, desto eher habe ich natürlich die Möglichkeit, andere anzustecken. Wenn ich aber irgendwie in einer Sauna bin, die über 70 Grad ist, dann kann ich mich ganz relaxed zurücklegen und kann sicher sein, Viren und Bakterien sind dann tot, wenn ich da was ausatme oder andere etwas ausatme, das ist dann tot.
Der Zukunftscheck.
Lieber Gerd, lass uns mal in die Zukunft schauen. Du bist ja heute wie in jeder Folge unser Checker, der stellvertretend für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ausprobiert, was es in den Arztpraxen oder auch zu Hause auf dem Smartphone so alles gibt. Dinge, bei denen man manchmal wirklich irgendwie skeptisch ist nach dem Motto, lass lieber das mal die anderen machen. Also neue Apps beispielsweise, Videosprechstunden oder. Was hast du uns heute mitgebracht? Was ist dein Check der Woche, Gerd?
Heute ist ja die Folge der Extreme, also habe ich auch nach einer App gesucht, die sich mit diesem Thema Temperatur und extremen Temperaturen beschäftigt. Und da habe ich eine Info bekommen, die wir vermutlich auch in den kommenden Monaten auf dem Schirm haben sollten, wenn es immer wärmer wird. Es gab ja 2020 tatsächlich 8000 Hitzetote in Deutschland. Unglaublich. Und die Gründe dafür sind Hitzeerschöpfung, auch übrigens infolge von Flüssigkeitsverlusten. Die gefährliche Austrocknung nennt man in Fachkreisen Exsikkose des Körpers bis hin zum Hitzschlag, der ja auch immer lebensbedrohlich sein kann. Schlaganfall, Herzinfarkt, du hast es eben geschildert. Auch das passiert, wenn man vorbelastet ist und dann in die Sauna geht oder Kältebäder macht. Und wegen des Klimawandels wird es in Zukunft sicherlich noch mehr Hitzewellen geben.
Wie kann man sich denn da schützen? Was hast du rausgefunden?
Trinken. Extrem wichtig bei hohen Temperaturen. Ne? Nicht so gerne Alkohol, weil der trocknet wieder aus, aber das kannst du wahrscheinlich noch besser erklären als ich. Darum wollte ich mal eine App empfehlen, die uns regelmäßig an die Aufnahme von Flüssigkeit erinnert. Und da gibt's auch eine ganze Menge und eine heißt zum Beispiel Drinkit.
Ah ja, sehr gut. Das ist deswegen wichtig, ne? Das ist ja nicht nur, um nicht auszutrocknen, aber die Leute sind wirklich fitter, wenn sie regelmäßig trinken. Ich empfehle immer so ein Glas die Stunde, das kann man sich ganz gut merken. Man kann zum Beispiel leichter sein Gewicht reduzieren, man kann besser denken, weil das Blut natürlich dünnflüssiger ist und durch die kleinen Verästelungen der Hirnarterien viel besser dann zum Hirn vordringen kann. Das hat also eine ganze Menge guter, ich sag mal, Nebenwirkungen. Und man sieht übrigens auch frischer aus, wenn man mehr trinkt.
Ja. Und so eine App klingt trivial, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber bei mir ist es tatsächlich häufig so, dass ich, gerade wenn ich so irgendwie angestrengt bei der Arbeit bin oder so, ich vergesse tatsächlich das Trinken und denke dann irgendwie, oh Mensch, du hättest vor einer Stunde schon mal wieder ein Glas trinken sollen.
Das stimmt, das ist wirklich ein ganz guter Hinweis. Ich sage dem Patienten immer, stellt den Timer, einmal stündlich soll das Ding vibrieren, das Smartphone, und trinkst ein Glas. Aber mit so einer App ist eine gute Idee, ja.
Ist wie so ein Timer, ja.
Sehr schön.
Besser leben. Wie geht das?
In dieser Rubrik gibt Ihnen Thomas einen ganz besonderen Rat, der eng mit der heutigen Frage zusammenhängt. Das ist der ärztliche Insider-Tipp, praktisch die Privatsprechstunde von Professor Dr. Thomas Kurscheid. Thomas, wenn man ausgiebig schwitzt in der Sauna, dann geht mit dem Schweiß, du hast eben mit dem Mythos aufgeräumt, dass da Gifte ausgeschieden werden, aber es werden doch auch viele Nährstoffe ausgeschieden, Mineralien und sowas. Ja. Wie kriege ich die denn wieder zurück? Muss ich da was ganz Besonderes tun hinterher?
Nee, nichts ganz Besonderes. Man sollte viel trinken, vielleicht eine Apfelschorle mit einer kleinen Prise Salz, um das Salz wieder aufzufüllen. Aber Stichwort ist vor allen Dingen mediterrane Ernährung. Das kennt jeder aus Italien. Es ist aber nicht das, was viele unter mediterran verstehen, also Pizza, Pane und Polenta, also Kohlenhydrate ohne Ende, sondern wirklich viel Gemüse, ausreichend Eiweiß wie Fisch, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Soja. Das sind die Hauptnahrungsträger und da ist auch alles Wichtige drin, was ich dann brauche.
Das Debriefing.
Was hast du heute gelernt, lieber Gerd?
Ich habe heute eine ganze Menge gelernt. Was für mich besonders spannend war, ist, wie Extremsituationen und damit Stresssituationen für den Körper unglaublich viel für die Gesundheit tun können. Ich hatte schon immer das Gefühl so, Mensch, es ist gesund, wenn man mal in die Sauna geht und es ist auch gesund, wenn man sich mal der Kälte aussetzt. Aber auf wie viele gesundheitliche Aspekte das Einfluss hat, das war mir vorher nicht so klar. Und jetzt habe ich gar nicht so viel erzählt heute, Thomas, aber hast du denn selber auch noch irgendwas mitgenommen?
Ja, mir wurde selber nochmal beim Erzählen deutlich, dass vor allen Dingen diese physikalischen Reize für die Gesundheit am meisten bewirken können. Also beim Sport ist das ja bekannt, starker physikalischer Reiz, wir tun was, wir machen was mit dem Körper. Und bei Reizen wie Hitze und Kälte lernen wir langsam, und das hat, glaube ich, der Verlauf der Sendung auch gezeigt, dass es ebenfalls starke, gute gesundheitliche Wirkungen auf uns hat. Auch das sind ja starke physikalische Reize, die auf den Körper einwirken, die teilweise eben mehr bewirken, als jede andere Tablette das kann.
Fragen an Gesund und Gesund, besser leben mit Kurscheid und Wirtz unter www.gesundundgesund.de.
Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Frage an uns.
Das war Gesund und Gesund. Besser leben mit Kurscheid und Wirtz. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf viele positive Bewertungen in Ihrem Portal und auch viele Sterne. Aber genauso freuen wir uns über Kommentare, Wünsche zu neuen Themen und natürlich Ihre Fragen. Also bleiben Sie doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Und ich frage dich jetzt, Thomas, sag mal, kann ich doch mal in deine Kältekabine?
Na klar, jederzeit offen für dich.
Also, wir treffen uns bei minus 110 Grad. Bis dann, tschüss.
Jo, bis dann, ciao.
Das war Gesund und Gesund. Besser leben. Mit Professor Dr. Thomas Kurscheid
und Dr. Gerd Wirtz.
Der Podcast für Präventions- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de.